WDR 1. Brummkreisel. Gespräche und Musik am Abend.
Ich bin Gary Foley. Ich bin ein schwarzer Australier. Ich bin heute Abend hierher gekommen, um euch ein wenig davon zu erzählen, was mit den Ureinwohnern dieses Landes, den Aborigines, geschehen ist. Die Bandmitglieder von Clash fanden es okay, dass wir hier reden. Denn dies ist nicht nur ein Abend für Musik. Dies ist auch ein Abend, um Menschen kennenzulernen, die unterdrückt werden. Und hier in Australien sind es die Ureinwohner, die unterdrückt werden. Unser Volk hat in diesem Land 50.000 Jahre gelebt und alles war cool. Bis vor 200 Jahren dieser Typ namens Captain Cook hier rauskam.
Until 200 years ago, some bloke by the name of Captain Cook. Come out here.
Sie hören?
Wir haben Captain Cook entdeckt.
Australiens Ureinwohner vor der 200-Jahr-Feier ihrer Kolonialherren.
Eine Sendung von Karl Rössel.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia!
1. Januar 1988. Mit einem gigantischen Feuerwerk begann vor zwei Tagen in Australien das größte Fest, das dieses Land je erlebt hat. 1988 soll auf dem 5. Kontinent ein ganzes Jahr lang Geburtstag gefeiert werden. Nicht irgendein Geburtstag, sondern der 200. Jahrestag der Nation. 270 Millionen australische Dollar, rund 360 Millionen Mark, lässt sich die australische Regierung das Jubiläum kosten. Zur Organisation und Vermarktung des Jubelfestes hat die Regierung sogar eine eigenständige Behörde eingerichtet, die Bicentennial Authority.
Das Festkomitee residiert in einem mondänen, neu renovierten Altbau im Hafen der 3-Millionen-Stadt Sydney an der australischen Ostküste, dort wo am 26. Januar 1788 die ersten englischen Siedler landeten, um eine britische Kronkolonie aufzubauen. Durch Türen aus Edelhölzern mit vergoldeten Klinken betrete ich die modernen, computerbestückten Büroräume. Hier empfängt mich Sarah Gardner. Sie ist Media and Information Coordinator, kurz die Pressesprecherin des Festkomitees. Im Konferenzraum breitet sie Dutzende Hochglanzbroschüren vor mir aus. Sie beschreiben, wie dieses Land, das etwa so groß ist wie Europa, jedoch weniger Einwohner als Nordrhein-Westfalen hat, das Jubiläum begehen wird.
Have you noticed something happening, something going on right here? Have you noticed there's a feeling of something in the air?
200-Jahr-Feier in Brisbane.
In der Hauptstadt des tropischen Bundesstaates Queensland, im Norden des Kontinentes, wird eine riesige Zeltstadt für die Weltausstellung 88 gebaut. Von April bis Oktober können Besucher dort australische Krokodilsteaks und kanadische Ochsenburger probieren.
200-Jahr-Feier in Canberra.
In Australiens Hauptstadt, die südwestlich von Sydney zwischen den grünen Hügeln von Rinder- und Schaffarmen liegt, eröffnet die englische Königin Elisabeth II. Im Mai das neue Parlamentsgebäude. Es kostete 1,2 Milliarden D-Mark.
200-Jahr-Feier in Westaustralien.
5000 Kilometer von Sydney entfernt, am anderen Ende des Kontinentes, landeten schon im Dezember 11 große Segelschiffe. Sie waren seit April 1987 von London aus unterwegs, um die Kolonialroute der ersten Siedler nachzufahren. Über Südamerika, Afrika und Mauritius nach Westaustralien. Wer 50.000 Mark aufbringen konnte, durfte mitsegeln und kann nach dem westaustralischen Perth auch die Hafenstädte Adelaide und Melbourne an der wilden, klippenreichen Südküste des Kontinents besuchen. Am 26. Januar soll diese nachgespielte erste Flotte pünktlich zum Jahrestag im Hafen von Sydney einlaufen.
200-Jahr-Feier in Zentralaustralien.
In 34 Städtchen der abgelegenen, endlosen roten Wüstengegenden im Inneren des Kontinentes gastiert eine Zeltausstellung über Australiens Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein Dutzend Roadtrains, schwere australische Lastwagen, wird dafür 20.000 Kilometer auf Straßen und Sandpisten unterwegs sein.
Fehlt Für jeden Dollar, den wir für die Feier ausgeben, erzählt mir Pressesprecherin Sarah Gardner, werden 1988 wieder 3 Dollar in die Kassen des Landes zurückfließen. Durch neue Investitionen, Handelsbeziehungen und vor allem durch die Millionen Besucher aus dem Ausland, die Australien in diesem Jahr erwachte. Für die Touristen ist gesorgt. Eine Ausstellung im glitzernden Einkaufszentrum von Sydney zeigt die vom Festkomitee autorisierten Souvenirs. Vom Schlips bis zum Feuerzeug, vom Bierdeckel bis zur Armbanduhr, vom Stoff-Koala-Bären bis zum Plüschkänguru wird alles bedruckt mit dem nationalen Emblem der 200-Jahr-Feier angeboten. Besondere Attraktion: Sträflingshemden, Fußschellen mit Eisenkugeln und getrockneter Gefangenenschweiß in Dosen. Ein wohl ironisch gemeinter Hinweis darauf, dass Australien in diesem Jahr eigentlich nichts anderes feiert als die Gründung einer Sträflingskolonie.
Als Stichtag für das nationale Jubiläum gilt der 26. Januar. An diesem Tag landeten 1788 Schiffe aus England in der Nähe der heutigen Stadt Sydney. 18 Jahre nachdem Captain Cook im Jahre 1770 eher zufällig hier an der Ostküste angelegt und den 5. Kontinent für Großbritannien annektiert hatte.
Die meisten der 700 Passagiere, die mit der ersten Flotte 1788 nach Australien kamen, waren Strafgefangene. Männer und Frauen aus den Elendsvierteln der englischen Städte, die für kleine Vergehen verurteilt worden waren.
Straßenräuber, Taschendiebe und Prostituierte waren es vor allem, die in Zwangsarbeit unter Aufsicht britischer Offiziere die ersten Häuser von Sydney und die ersten Farmen in Neu-Süd-Wales aufbauten. Über Jahrzehnte bestimmte somit Sklavenarbeit die Geschichte der englischen Besiedlung Australiens, die heute gefeiert wird.
Happy Birthday, Australia!
Happy Birthday, Australia!
Zum Schluss meines Besuches beim Festkomitee der australischen Regierung in Sydney präsentiert mir Pressesprecherin Sarah Gardner noch den offiziellen Werbefilm fürs Jubiläum. Er wurde schon 1987 ständig im Fernsehen gespielt. Alle Australier von 9 bis 90 werden darin aufgefordert, der Welt 1988 endlich zu zeigen, wie einzigartig dieses Land ist.
Komm, Australien! Zeigen wir der Welt, dass wir genau wissen, wo es lang geht. Pack an, um es ganz groß werden zu lassen. 1988, zur Feier einer Nation.
So come on, Australia. Let's show the world we know exactly where we're going. And let's start by making it great in 88. The celebration of a nation.
Aber außer den poppigen Jubiläumssongs sind in Australien 1988 auch ganz andere Stimmen und Töne zu hören. Zum Beispiel die dunklen, fremdartigen Klänge des Didgeridoos.
Diese Musik passt schon deshalb schlecht zur Jubiläumsfeier, weil sie so schon Jahrtausende in Australien gespielt wurde, bevor die Engländer diesen Kontinent vor 200 Jahren zum ersten Mal betraten und angeblich entdeckten. Es ist Musik der Aborigines, der australischen Ureinwohner, gespielt auf dem traditionellen Didgeridoo, einem von Termiten ausgehöhlten Ast. Der Didgeridoo-Spieler ist Bart Willoughby, Drummer und Begründer der populärsten schwarzen australischen Rockband No Fixed Address. Der Titel dieses Songs ist zum ironischen Motto der schwarzen Australier im Jubiläumsjahr der Weißen geworden. Er lautet We have survived. Wir haben überlebt.
Yeah. Ihr könnt den Rhythmus meiner Seele nicht ändern. Erzählt mir also nicht, was ich zu tun habe. Ihr werdet mich nicht brechen, auch wenn ihr mich runtermacht und mir all das nehmt, was mir gehört. Denn wir haben bis heute die Welt der Weißen überlebt, trotz all des Horrors und all der Quälerei. Wir haben überlebt und daran könnt ihr jetzt auch nichts mehr ändern.
Monatelang habe ich den riesigen Wüstenkontinent Australien bereist. Von der 3-Millionen-Metropole Sydney bis zum abgelegenen Aborigine-Reservat im tropischen Norden des Landes, von der Südküste Victorias bis nach Alice Springs im Zentrum der Roten Wüste. Ich wollte herausfinden, wie diejenigen heute leben, deren Vorfahren schon seit über 40.000 Jahren diesen Kontinent bevölkerten und deshalb von den Engländern Aborigines genannt wurden, was so viel heißt wie von Anfang an vorhanden. Heute werden sie oft auch als schwarze Australier bezeichnet, obwohl nicht wenige von ihnen Mischlinge sind und sich äußerlich kaum mehr von den eingewanderten Europäern unterscheiden. Wie denken Sie über die 200-Jahr-Feier der Weißen? Einige junge Aborigines, die ich auf der Reise traf, werden in dieser Sendung ihre Erfahrungen mit der weißen Gesellschaft Australiens erzählen. Der Rockmusiker Bart Willoughby aus Südaustralien und der politische Aktivist Gary Foley aus Sydney, die einzige schwarze Journalistin im staatlichen Rundfunksender ABC, Cheryl Rose aus Neu-Süd-Wales, und Mark Grist aus der Kleinstadt Mildura, der im Bundesstaat Victoria die Geschichte seiner Vorfahren erforscht. Einer, dessen Geschichte in dieser Sendung vorgestellt wird, konnte nicht mehr selbst reden. Robert Joseph Walker, genannt Robbie, starb mit 25 Jahren in Westaustralien im Knast. Selbstmord, sagte die Polizei. Mord, sagt seine Schwester Charlotte, die mir Robbys Briefe zeigte und von ihm erzählte. Neben den Treffen mit diesen schwarzen Jugendlichen hatte ich auch das Glück, mit Big Bill Nagy, einem der großen alten Männer der australischen Ureinwohner, reden und durch sein Stammesgebiet gehen zu können.
A long time ago, Aborigine, they used to live not like now. They used to live before in a hunting and
vor langer Zeit lebten die Aborigines nicht wie heute. Einige lebten hier in den Höhlen. Du kannst ja die Gemälde noch sehen. Darin steht unsere Geschichte von 30 oder 40.000 Jahren. Unsere Geschichte ist in unserem Land zu lesen. Sie ist in den Bergen und heiligen Städten festgehalten, wie unsere Gesetze aus der Traumzeit. Das Land ist ein Teil von uns, die Erde und die Berge. Wir müssen sie achten, nicht zerstören.
Big Bill Nagy lebt im tropischen Norden Australiens, in einer der wildesten und eindrucksvollsten Landschaften des fünften Kontinents, im heutigen Kakadu-Nationalpark. Dort, 200 Kilometer östlich von Darwin, erstrecken sich zwischen dichten Eukalyptuswäldern und steil aufragenden roten Sandsteinfelsen weite steppenartige Ebenen, die in der Regenzeit überflutet und von hunderten verschiedenen Vogelarten bevölkert sind. In der Trockenzeit drängen sich hier Rieseneidechsen und Kängurus, Pelikane und schwarze Störche um die verbliebenen Wasserstellen und an den Ufern der breiten, schlammigen Flüsse, in denen Süß- und Salzwasserkrokodile leben. Doch neben diesen Naturschätzen bietet der Park auch Zugang zu einigen der ältesten und faszinierendsten Kunstwerke der Welt. Den etwa 25.000 Jahre alten Felsmalereien der australischen Ureinwohner am Nualanji Rock und an den mächtigen Felsüberhängen von Ubir.
Die Felsen von Ubir waren noch bis in unsere Generation Wohn- und Kultstätten des Bunichi-Clans. Big Bill Neji ist der letzte überlebende Stammesälteste dieses Clans. Der etwa 65-Jährige lebt heute in Cannon Hill, jenseits der Ubir-Felsen, am Rande der Nadab-Ebene. Dorthin führt ein ausgewaschener Sandpfad, der nur mit einem Jeep mit Vierradantrieb zu befahren ist. Cannon Hill ist eine Ansammlung von hässlichen Billighäusern ohne Wasser- und Stromanschluss mitten im Busch.
Big Bill treffe ich im Schatten einer Veranda zwischen alten Kleidern und Gerümpel. Hinter dem Haus dröhnt ein Generator. Auf dem roten Sandplatz davor spielen Kinder zwischen rostigen Dosen und schmutzigen Plastiktüten. Doch selbst in dieser trostlosen Umgebung strahlt dieser alte Mann mit seinem weißen Haar und den Narben der traditionellen Stammesriten auf der Brust noch Stolz und Würde aus. Er erzählt mir, dass er als Kind und Jugendlicher hier am East Alligator River mit der Lebensweise seines Stammes vertraut gemacht wurde. Er lernte, wo die essbaren Wurzeln der roten Lilien zu finden sind und wann die wilden Äpfel und Pflaumen reif sind. Er lernte, wie man im Wasser schwimmend Schlangen, Schildkröten und die großen Barramundi-Fische fängt und wie man aus Nadelhölz und Speere schnitzt, mit denen Dingos, die Wüstenhunde, und Wallabies, kleine Kängurus, erlegt werden. Sein Vater und sein Großvater weihten ihn bei Initiationsriten an den heiligen Stätten in die Geschichte und in die Geheimnisse seines Stammes ein. Sie machten ihn auch mit der Malerei und den Liedern, mit den Tänzen und der Philosophie seines Volkes vertraut. Big Bill zeigt mir die Jahrtausende alten Felsmalereien von Ubir. Seine Mutter führte ihn schon als Kind hierher. Sie tauchte seine Hand in ockergelbe Farbe aus geriebenem Ton und Wasser und presste sie neben die Handabdrücke seiner Vorfahren an die dicht bemalte Felswand. Big Bill zeigt mir die Stelle. Genau hier vor dieser bemalten Felswand, erzählt Big Bill dann, habe seine Familie auch zum ersten Mal Weiße gesehen.
Als der erste Weiße hier auftauchte, versteckten sich alle hinter den Felsen. Sie fragten sich, was ist das? Es sieht zwar aus wie ein Mensch, aber seine Haut ist ganz weiß. Vielleicht ein Geist? Alle fürchteten, getötet zu werden. Nur mein Vater hatte keine Angst. Er wagte sich vor und der Weiße gab ihm etwas zu trinken und Mehl. Jetzt kamen auch die anderen hervor und nahmen das Mehl, weil sie es für weiße Kreidefarbe hielten. Sie bemalten sich damit und tanzten einen Korobori, den traditionellen Tanz.
I painted myself all over flour, and I had a big robbery. And they said, "Hey, hey, hey, you got to eat that."
Sie veranstalteten einen großen Korobori-Tanz. Aber der Weiße sagte, hey, ihr sollt das essen. Und sie kochten es und aßen. Von da an hat es Ärger gegeben. Und der Ärger dauert schon zu lange an. Alles, was die Weißen wollen, ist Geld, Geld, Geld. Ihre neue Art heißt Mehl, Tee, Zucker, Brot, Butter, Geld. Schluss. Dabei findest du hier überall Essen, das nichts kostet. Du brauchst nur zu graben und zu pflücken und das ist gutes, wohlschmeckendes Essen. Aber sie gehen in die Supermärkte und denken nur an Geld und Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Die Europäer nahmen uns das Land weg und bauten sich Häuser aus Stein und Zement. Sie zwangen uns in ihre Schulen und Missionsstationen. Und sie brachten Gewehre, mit denen sich Menschen gegenseitig töten. Sie brachten Autos, die Unfälle und weitere Tote bringen. Und Bomben. Eine Bombe kann schon Tausende töten.
Nach neueren Schätzungen lebten etwa 750.000 Ureinwohner in Australien, als die Weißen kamen. Für die britischen Kolonialherren waren die Schwarzen nur primitive Wilde. Die ersten weißen Siedler stritten darüber, ob sie es mit intelligenten Affen oder mit sehr niedrig stehenden Menschen zu tun hätten. Noch 1901 verkündete der australische Abgeordnete Vincent Lesina vor dem Parlament:
Das Gesetz der Evolution lehrt, dass der Nigger beim Vormarsch des weißen Mannes verschwinden muss.
Wie die Worte, so die Taten.
Wo die Weißen brauchbares Farmgelände oder Rohstoffe fanden, wurden die Ureinwohner vertrieben oder einfach abgeschossen. Weiße vergifteten die wenigen Wasserstellen in der Wüste und mischten Arsen in Mehlrationen, die sie an Ureinwohner ausgaben. Weiße infizierten Wolldecken, die sie an Aborigines verteilten, mit Cholera-Bakterien.
Aborigine-Männer wurden kastriert und in Ketten zu Sklavenarbeit angehalten, ihre Frauen gejagt und oft vergewaltigt. Da es in der einstigen Sträflingskolonie Australien lange Zeit zu wenige weiße Frauen gab, hielten Farmer schwarze Mädchen in Ställen für sich und ihre Arbeiter.
Aborigines leisteten von Anfang an Widerstand gegen die Invasoren, führten sogar regelrechte Guerillakriege gegen die neuen Siedler. Aber mit ihren Speeren hatten die Schwarzen gegen die Gewehre der Weißen keine Chance.
Viele Aborigines, die den Massakern entgingen, starben an Krankheiten, die aus Europa eingeschleppt wurden und bis dahin in Australien unbekannt waren. Bis 1920 hatten die weißen Eindringlinge die Zahl der australischen Ureinwohner so von 750.000 auf 50.000 dezimiert. Sofort waren europäische Sozialwissenschaftler zur Stelle, um das Aussterben einer minderwertigen Menschenrasse zu konstatieren.
Noch 1957 konnte für Aborigines Zwangsarbeit angeordnet werden.
Und erst seit 1967 dürfen auch die Ureinwohner in Australien wählen.
Noch 1981 stellte eine Delegation des Weltkirchenrates fest,
der Rassismus durchzieht jeden Bereich der australischen Gesellschaft.
Daran hat sich auch zu Beginn des Jubiläumsjahres 1988 noch nicht viel geändert.
Heute stellen die Ureinwohner mit 200.000 bis 300.000 Menschen nur noch etwa 1,5 bis 2% der australischen Bevölkerung. Viele leben in Australien, einem der reichsten Länder der Erde, wie ein Volk der dritten Welt. Sie hausen in städtischen Elendsvierteln und in Wellblechverschlägen auf dem Land. Sie dienen als billige Arbeitskräfte auf den Rinderfarmen und müssen in ihren Wüstencamps häufig ohne Wasser, Strom und sanitäre Anlagen auskommen.
Bei den Aborigines finden sich noch Krankheiten wie Lepra, die anderswo längst ausgerottet sind. Die Kindersterblichkeit ist 3-mal höher als bei den Weißen, die Lebenserwartung 20 Jahre niedriger. Die offizielle Arbeitslosenrate für Ureinwohner beträgt auch zu Beginn des Jubiläumsjahres 1988 mehr als 40%.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia!
And let's start by making it great in 88. The celebration of a nation.
200 Jahr Feier im Februar.
Vom 12. bis zum 14. beten Australier aller Glaubensrichtungen gemeinsam unter dem Motto Zusammen leben.
Sie versprechen uns dies und Sie versprechen uns das. Doch das Einzige, was wir von Ihnen erwarten können, ist ein Messer ins Kreuz. Sie wollen uns nicht verstehen und morden weiter, um an unser Land zu kommen. Dabei brauchen Sie die Erde und den Sand nur, um Geld in Ihre schmutzigen Finger zu kriegen. Wann werden Sie endlich mal lernen und damit aufhören? Wann werden Sie endlich kapieren und diesen Völkermord beenden?
Im sechsten Stock des Glas-Beton-Hochhauses der staatlichen Rundfunkanstalt ABC in Sydney treffe ich Cheryl Rose. Sie ist die erste und bislang einzige schwarze Journalistin, die dort angestellt wurde. Obwohl es, wie sie gleich erzählt, über 300 qualifizierte schwarze Bewerber und Bewerberinnen für Stellen dieser Art gäbe. Aber, fügt sie lachend hinzu, bis vor kurzem zählten wir ja noch zu Flora und Fauna, zu den Pflanzen und Tieren dieses Kontinents. An ihrem Arbeitsplatz im Studio erzählt mir die 28-Jährige dann ihren Weg aus einem Slum für Aborigines im 3000-Seelen-Ort Walgett im östlichen Bundesstaat Neu-Süd-Wales bis an den Schreibtisch der Radiostation ABC in der Millionenstadt Sydney.
I think growing up in Walgett made me a strong young Aboriginal person. It was, you had to grow up very quickly there.
Ich glaube, die Tatsache, dass ich in Walgett aufgewachsen bin, hat meine starke Aborigine-Persönlichkeit gefördert. Ich musste dort sehr schnell erwachsen werden und lernen, mit den Unterschieden zwischen der weißen und der Aborigine-Gesellschaft klarzukommen. In den weißen Teil dieses Örtchens mit nur 3000 Einwohnern bin ich bis zu meinem 15. Lebensjahr nicht gekommen. Dafür habe ich aber jeden Tag das Polizeiauto in unserem Viertel gesehen. Bis ich 14 war, musste ich, wie alle Aborigine-Kinder, zu Beginn jedes Schuljahres aufstehen, damit die Lehrer ein großes A neben unsere Namen in ihre Bücher malen konnten und wussten, wer nun Aborigine war und wer nicht. Das Camp, in dem ich wohnte, war unten am Flussufer und bestand aus Wellblechhütten. Heute gibt es dort kleine Generatoren zur Stromerzeugung. Damals gab es keine Elektrizität und keine Kanalisation. Jeder hat sich da seine eigene Toilette geschaufelt. Aber es gab ein sehr gutes Gemeinschaftsleben. Jeder kannte jeden. Und in den Hütten lebten ja oft 2, 3 Familien mit bis zu 15 Kindern.
Es waren oft 2 oder 3 Familien mit anything up to 15 kids in the house. And what still exists in Australia today.
Häufig musste ich zusehen, wie Aborigine-Familien ihre Kinder weggenommen wurden. Niemand kann mir erzählen, dass es dies heute nicht mehr gibt. Ich selbst hatte als Kind große Angst vor der Polizei und dem Mann vom Jugendamt. Die Weißen haben unsere Kinder gestohlen, um sie christlich zu erziehen, ihnen ihre Aborigine-Kultur auszutreiben und brave kleine weiße Kinderchen aus ihnen zu machen. Das war Teil ihrer Assimilationspolitik, auch eine Form von Völkermord.
And my mother and father taken us down there, showing us what the white men were doing.
Ich erinnere mich noch genau daran, dass mich meine Eltern eines Tages mit zum Bahnhof nahmen, um mir zu zeigen, was die Weißen mit unseren Kindern machten. Ich war damals gerade 6 Jahre alt. Wir sahen zu, wie sie die Kinder in Züge packten und ihnen erzählten, es ginge in ein Ferienlager in Sydney. Wahrscheinlich hat man den jüdischen Kindern damals auch erzählt, sie würden in ein Feriencamp gebracht. Ich habe diese Kinder nie mehr wiedergesehen. Und das ist in meiner Kindheit in den 60er Jahren passiert, nicht 1920. Bis 1965 durften Aborigines bei uns nicht ins örtliche Schwimmbad oder auf den Balkon im Kino. Mom und Dad wurden öfters verhaftet, weil sie sich nicht daran hielten.
Besonders schwer fiel Cheryl Rose die Umstellung von der traditionellen Lebensweise zu Hause in ihrer Familie zur Erziehung in der Schule, die der Lebensweise der Weißen entsprach.
Out of a home of extended family reinforcement, sharing, which is very important. You go into a totally foreign situation in the school, because the education system is directed at individual rights, individual push. To do everything for yourself, not to share anything at all. Your ruler is your responsibility.
Ich kam ja aus einer großen Familie, in der es selbstverständlich war, alles zu teilen. Und plötzlich geriet ich in dieses total feindliche weiße Schulsystem, das ja nur auf individuelle Rechte und auf individuelles Durchbeißen angelegt ist. Du musst alles alleine machen und darfst nichts teilen. Auf deinen Lineal musst du ständig aufpassen und auf deine Schulhefte. Und dann gehst du wieder nach Hause und bist wieder ein Aborigine-Kind und alles gehört plötzlich wieder allen. Trotzdem war ich in der Schule immer sehr gut, was schon außergewöhnlich war für ein Aborigine-Kind und dann noch ein Mädchen. Schon damals empfand ich es jedoch als eine Beleidigung meines Volkes, dass ich mir in der Schule immer wieder anhören musste, dass Captain Cook angeblich Australien entdeckt habe. Die Kinder lernen das in Neu-Süd-Wales heute immer noch in den Schulen.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia!
And let's start by making it great in 88. The celebration of a nation.
200-Jahr-Feier in Kuminia.
Am 16. Februar gibt es einen Melonenmarathon mit anschließendem Kernspuck-Wettbewerb.
Mit 17 zog es Cheryl Rose nach Sydney. Die Lichter der Großstadt lockten, erzählt sie mir. In der Millionenstadt lebte sie mal hier, mal dort, was ihr bald den Spitznamen Zigeuner Rose eintrug. Sie arbeitete in den verschiedensten Einrichtungen der Aborigines, in Kinderläden, bei der Rechtshilfe und beim Gesundheitsdienst. In Sydney hörte sie auch zum ersten Mal die Musik, die sie noch heute in ihrem Radioprogramm spielt. Rock- und Reggae-Musik von schwarzen Australiern. Zum Beispiel von der Gruppe No Fixed Address.
Wir waren hier seit dem Anfang aller Zeit. Ihr wollt nichts mehr davon wissen. Aber warum sollen wir den Preis bezahlen für eure amerikanischen Träume? Wie oft habt ihr unsere Kinder gestohlen, um sie ins Land der Hölle zu bringen? Cheryl Rose hat es als einzige schwarze Journalistin bei der ABC nicht einfach.
Obwohl sie dort schon 3 Jahre arbeitet, fühlt sie sich oft immer noch wie ein Lehrling behandelt.
The IBC tried to make me do mainstream, but I don't. The thing that I have to offer for the ABC, nobody else in this organisation can give, nobody. And that is that I'm an Aboriginal woman working here. I present an Aboriginal perspective. To date, we've had white people telling through the ABC.
Die ABC hat versucht, mich dazu zu bringen, aller Welt Journalismus zu machen. Aber das mache ich nicht. Denn das, was ich der ABC anzubieten habe, kann sonst niemand in dieser Organisation bieten. Ganz einfach die Tatsache, dass ich eine Aborigine-Frau bin und deshalb die Sichtweise der Aborigines präsentieren kann. Bisher haben ja auch bei der ABC immer nur Weiße darüber geredet, was mit Aborigines passiert.
Der Arbeitsplatz von Cheryl Rose im Hochhaus der Rundfunkanstalt ABC liegt in der City von Sydney. Hier zwischen den Stahlbeton- und Glasfassaden der Versicherungen und Banken sind kaum Aborigines zu sehen. Doch nur 3 Metrostationen von hier entfernt, im Stadtteil Redfern, prägen Schwarze das Straßenbild. An der Mauer gegenüber dem Bahnhof von Redfern prangen Wandgemälde und Graffitis. Sie erzählen von der Geschichte der Ureinwohner dieses Landes. Ein Mitarbeiter des von Schwarzen selbst verwalteten Gesundheitsdienstes in Redfern führt mich durch das Viertel. Cheryl Rose hatte mir einen Begleiter empfohlen, denn normalerweise ist Redfern für Weiße off-limits, ein Gebiet, das Weiße lieber meiden. Hier stehen zwischen Ruinen, Grundstücken und staubigen Sandplätzen kleine, teilweise verfallene einstöckige Reihenhäuser, die sich jeweils 2 bis 3 Familien teilen müssen. 8 bis 15 Personen wohnen in 3 bis 4 kleinen Zimmern. Auf den Straßen und in den Hinterhöfen türmen sich Müllberge aus alten Matratzen, zerbrochenen Möbeln und leeren Flaschen. Redfern ist ein City-Ghetto für Aborigines. Die Atmosphäre ist gespannt und aggressiv. Viele der Bewohner, denen ich an diesem Vormittag um 11 Uhr morgens in Redfern begegne, sind schon betrunken. Während einige Schwarze uns neugierig zu sich heranrufen, werfen andere leere Schnapsflaschen hinter uns her. Szenen wie diese erlebe ich in Australien danach immer wieder. Ob im Fitzroy Park in Melbourne oder im Hafenviertel von Adelaide, ob unter den Brücken im ausgetrockneten Flussbett von Alice Springs oder vor den Kneipen der kleinen Outback-Städte in der Wüste Nordaustraliens, überall treffe ich auf die Opfer der weißen Konsumgesellschaft, die Ureinwohner dieses Kontinentes, die heute Fremde im eigenen Land sind und im Alkohol vergessen suchen.
After all, are a result of oppressed people, you know. Poverty creates.
Man darf aber nie vergessen, dass dies Folgen der Unterdrückung und Armut sind. Und die Armut ist groß unter Aborigines in Australien. Für Kids hier in der City heißt Armut, lerne auf fahrende Züge zu springen, wenn du 6 Jahre alt bist, lerne Geldbeutel und Handtaschen zu klauen, wenn du 8 bist, und geh in eine Spielerschule im Alter von 12. Die Kids wissen ja nicht, wie sie sonst durchkommen sollen. Armut heißt doch hier 4 Generationen von Arbeitslosen. Und wie zum Teufel soll denn ein Aborigine-Jugendlicher Respekt vor seinen Eltern haben, wenn schon seine Großeltern keine Arbeit mehr hatten? Das ist ein Teufelskreis.
Because those kids don't know how else to survive. Poverty is when, for Aboriginal people, is when there is 4 generations of unemployment. How the hell can any Aboriginal child have respect for their father and mother when they've never seen their grandfather work? It becomes a vicious circle.
Die schwarze Band All States hat ein Lied über den Alkoholismus gemacht. Es erzählt von einem alten Trinker im Park. Er könnte mein Bruder sein, er könnte mein bester Freund sein und vielleicht bin ich es morgen schon selbst.
Tell you stories of the land. Could have been my father, could have been my uncle, could have been my brother. Could have been your son, could have been your husband, could have been your lover. Could have been my best friend, could have been me. People walk past every day, he's a regular sight. Strictly
stretches out his hand like fish coming up for a bite. Guess he has a story every single day, but he's just an old man now, like a long lost stray.
There's 15 cultural heritage officers employed by the state at the moment, and their job is public relations, recording sites, looking after sites and
Ich bin einer von den 15 Leuten, die der Bundesstaat Victoria angestellt hat, um das kulturelle Erbe der Aborigines zu schützen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, schauen nach den traditionellen Städten und helfen den Aborigine-Gruppen. Umgekehrt helfen diese mir bei der Arbeit, vor allem durch die überlieferten Geschichten, die die alten Leute erzählen können.
Mark Grist ist 23 Jahre alt. Ich treffe ihn etwa 1500 Kilometer westlich von Sydney in der Kleinstadt Mildura. Hier geht das fruchtbare Farmland Victorias langsam in die endlose rote Wüste Zentralaustraliens über. Nur an den Ufern des breiten Murray-Flusses glänzt noch das satte Grün von Apfelsinenbäumen und Weinfeldern. Die riesigen Farmen im Süden von Mildura und die roten Sanddünen der Wüste im Norden sind das Arbeitsgebiet von Mark Grist. Hier forscht er nach der Geschichte seiner Vorfahren, markiert ihre Grab- und Zeremonienstätten und versucht, sie vor der Zerstörung zu bewahren. Mark Grist entspricht nicht dem gängigen Bild eines Aborigine. Er ist nicht schwarz, sondern hat lange, lockige, blonde Haare, helle Haut und blaue Augen. Unter seinen Vorfahren waren auch Weiße. Mark Grist lebt in einer Wohngemeinschaft in einem kleinen Haus an einer der Hauptstraßen von Mildura. Zu seiner Arbeit fährt er mit einem geländegängigen Motorrad. An einem sonnigen Tag im australischen Frühling, im Oktober, fahren wir gemeinsam durch Eukalyptuswälder, einige Kilometer vor die Stadt, ans Ufer des trägen Flusses Murray. Hier zeigt mir Mark, was er bei seinen Streifzügen durch das Land entdeckt.
This is Mildura, and this is near the Speedway Club. And out this area is a very large midden site. And a midden site in white man terminology means a rubbish dump. In actual fact, it's where Aboriginal people ate, slept, and ate some more.
Das gehört hier noch zu Mildura. Dort drüben ist der Motorradclub und ganz in der Nähe das, was die Weißen eine Müllhalde nennen. Tatsächlich haben hier aber überall einmal Aborigines gelebt, gegessen und geschlafen. Man kann es hier drüben am Ufer deutlich sehen. Hier siehst du verschiedene Erdschichten und dazwischen tausende von Muschelschalen. Es sind Schalen von Süßwassermuscheln, die die Menschen früher hier gekocht und gegessen haben. Um die gleiche Menge Fleisch zu haben, die ein Känguru liefert, mussten sie 30.000 Muscheln aus dem Fluss holen. Das sind 60.000 Schalenhälften. Deshalb sind davon überall so viele zu sehen.
Tatsächlich sind an den Böschungen des Flussufers deutlich weiße Schichten aus Muschelschalen auszumachen. Mark zeigt auf die dunkelgrauen Erdflächen dazwischen. Es sind Reste von Lagerfeuern, die vor tausenden von Jahren hier am Fluss brannten.
They'd come back and live, eat some more, go away to another place where there was more food that certain time of the year and come back here and visit. So these places got visited at the same spot over 18,000 years. But it's possibly...
Die Feuerstellen stammen von verschiedenen Stämmen, die durch das Land wanderten und zu bestimmten Jahreszeiten hierher kamen. Sie kochten die Muscheln an Feuern. In der Regel waren wohl 200, 300 oder 400 Leute hier zusammen, manchmal vielleicht sogar einige tausend. Dieser Platz wurde von Aborigines über 18.000 Jahre lang regelmäßig besucht, etwa vom Kurenji-Stamm von der anderen Seite des Flusses, von den Lechi-Lechi, den Yedi-Yedi und den Wemba-Wemba. Die Familiengruppen lebten in Meimeis zusammen, so heißen in unserer Sprache die Hütten. Sie wurden aus Rinde und gebogenen Stöcken gebaut und immer nur zeitweise bewohnt. Aber sie waren sehr effektiv, sie hielten Wind und Regen ab. Man konnte darin ganz bequem leben. Aus großen Bäumen wurden Kanus für bis zu 8 Leute geschnitzt. Nachts entzündeten sie sogar Feuer in Öfen aus Erde auf den Booten. Das Licht zog die Fische an, die sie dann mit ihren Speeren fangen konnten. Wir haben hier auch Steinwerkzeuge gefunden, die aus den Flindersbergen, 1000 Kilometer weiter nördlich, stammen. Es gab also auch ausgedehnte Handelsverbindungen zwischen den Stämmen. Die Menschen damals hatten eine wundervolle Kultur. Sie hatten Gesetze, die alle achteten, und vor allem Respekt für das Land und die Erde. Alles kam von der Erde. die Werkzeuge, die Nahrung, das Wasser und der spirituelle Glaube der Menschen. Heute geht es dagegen mit dem Respekt vor der Erde langsam den Bach runter. Vor allem in Australien dient Land ja nur noch als Quelle zum Geldscheffeln. Wir sind ja bekannt für den Uranabbau. Wir hatten einen Goldrausch und graben nach Opalen und allem Möglichen. Die Aborigines dagegen respektierten die Erde. Manchmal, wenn ich so draußen bei der Arbeit bin, denke ich, es wäre gut, eine Zeitmaschine zu haben und mal ein paar tausend Jahre zurückzufahren. In die Zeit, als meine Vorfahren hier durch das Land streiften.
In der traditionellen Gesellschaft der Aborigines war das Stammesland immer die wichtigste Lebensgrundlage. Das Land war für die Aborigines nie nur Nahrungslieferant, sondern es verkörpert zugleich auch die Geschichte ihrer Stammesvorfahren, die in den Felsen, Seen oder Höhlen bis in die Gegenwart weiterleben.
Die Aborigines bezeichnen die Frühzeit der Erde als Dreamtime, die Traumzeit der Welt. Damals durchstreiften nach ihrer Überlieferung ihre direkten Vorfahren Australien und formten das Land zu seiner jetzigen Gestalt. Diese mythischen Figuren hatten allerdings übermenschliche Fähigkeiten und hinterließen überall ihre Spuren. Die Berge des heutigen Australien waren ihre Zelte, die Wasserstellen in der Wüste ihre Raststätten. Wo heute mächtige Eukalyptusbäume stehen, haben die Vorfahren in der Traumzeit ihre Speere oder Bumerangs abgestellt.
In all diesen Formen der Natur leben die Vorfahren weiter. In Felsen, Flüssen, Tieren und Pflanzen begegnen den Aborigines ihre verstorbenen Familienangehörigen. Bei den heiligen Zeremonien an den geheimen Stätten werden ihre Geister auch gerufen, um neues Leben zu zeugen. Die Zerstörung ihres Landes empfinden traditionell lebende Aborigines deshalb wie die Vergewaltigung ihrer Schwestern. Gleichzeitig wird ihnen mit dem Land auch ihre spirituelle Lebensgrundlage geraubt.
Die Geschichte der verschiedenen Stämme ist in den Felsgemälden an den heiligen Zeremonienplätzen festgehalten und wird in den Initiationsriten, Tänzen und mündlichen Überlieferungen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Geschichten über die Entstehung eines Stammesgebietes sind zugleich eine Art Leitfaden zur Jagd und bei der Suche nach essbaren Pflanzen. Denn all die Erfahrungen der Vorfahren sind in diesen Erzählungen überliefert. Die Stammesgesetze sorgten zudem für ein erstaunliches ökologisches Gleichgewicht. Bestimmte Pflanzen oder Tiere durften nur zu bestimmten Jahreszeiten oder, wenn sie als Totem eines Stammes galten, auch überhaupt nicht gesammelt oder gejagt werden. So blieben ausreichende Nahrungsvorräte selbst in den kargen Wüstengegenden erhalten.
Die Welt mit all ihren Formen ist nach dem traditionellen Verständnis der Aborigines ein großer, geschlossener Kreislauf, in dem die Menschen nicht bedeutsamer sind als ein Känguru oder ein Vogel und in dem die Vergangenheit immer auch Bestandteil der Gegenwart ist. Denn in allem ist Leben.
Der 23-jährige Mark Grist lebt zwar wie jeder moderne weiße Jugendliche, fühlt sich jedoch dieser Tradition der Ureinwohner nach wie vor eng verbunden. Wenn er von einer Grabstätte erzählt, sagt er nur, dort liegen die alten Leute.
That all originated from my Nana. Whom I call Mimi, which is Aboriginal for grandmother. And ever since I was a little boy, she told me about the legends and the respect for earth and all the other aspects in Aboriginal culture. About different members of tribes, medicine men and.
Das meiste habe ich von Mimi gelernt. Das ist der Aborigine-Name für Großmutter. Schon als kleinem Jungen hat sie mir die alten Geschichten erzählt und mir Respekt vor der Erde beigebracht. Sie hat mir die verschiedenen Stammesmitglieder vorgestellt und die Rolle des Medizinmannes erklärt. Sie zeigte mir, wo Frauen Früchte gesammelt und Jäger Tiere gefangen haben. Sie war mein Lehrbuch für all diese Dinge. Die Geschichten, die alten Leute heute noch erzählen, helfen mir sehr bei meiner Arbeit. Ich gehe gewöhnlich von Luftaufnahmen dieser Gegend aus und schaue dann, wo wohl vor tausenden von Jahren die Wasserstellen und Seen gewesen sein könnten, die in den Geschichten vorkommen, die heute noch erzählt werden. Denn da haben die Leute früher gelebt und es kommt ja darauf an, wonach man sucht. So lerne ich auch mein Land besser kennen. Schließlich bin ich hier geboren und aufgewachsen und wenn mein Vater auch meistens auf Farmen der Weißen beschäftigt war, so arbeite ich doch heute genau in den Grenzen, die auch unser Stammesgebiet ausmachten. Ich würde diese Arbeit für nichts in der Welt eintauschen.
Aber Mark stößt bei seiner Arbeit auch immer auf grausame historische Spuren. Auf Spuren der weißen Besiedlung aus den letzten 200 Jahren.
The dirt definitely tells the truth, because through that you can read what happened. This is the area that Major Mitchell, the big explorer, came up this river.
Die Erde erzählt dir unweigerlich die Wahrheit. Du kannst darin lesen, was hier passiert ist. So kam zum Beispiel der berühmte Forscher Thomas Mitchell im 19. Jahrhundert hier flussaufwärts. In allen australischen Geschichtsbüchern wird er hervorgehoben. Dort unten an der Straße massakrierte er 700 Aborigines. Die alten Leute erzählen noch davon, wie die Weißen hier Mehl an Aborigines verteilten, das sie vorher mit Zement gemischt hatten. Wer dies aß, hatte bald darauf einen Stein im Bauch und starb. Eine andere Geschichte beschreibt, wie erkrankte englische Siedler von der ersten Flotte Schorf von ihren offenen Wunden abschabten, zerkleinerten und an den Plätzen ausstreuten, wo Aborigines lebten. So verbreiteten sich die eingeschleppten Krankheiten rasch durch ganze Aborigines-Stämme und viele Leute starben, weil sie gegen diese Krankheiten keine Immunität aufgebaut hatten, so wie heute bei AIDS.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia!
And let's start by making it great in 88, the celebration of a nation.
200-Jahr-Feier in Murray Bridge.
28. und 29. November. Großer Wettbewerb für das Guinness-Buch der Rekorde. Wie weit können wir einen Karpfen werfen?
Mark Grist beschränkt sich nicht darauf, die Geschichte der australischen Ureinwohner nachzugehen. Er hilft auch mit, etwas Neues für die Zukunft der Schwarzen aufzubauen. In vielen australischen Städten und Gemeinden haben die Aborigines sich inzwischen selbst organisiert und eigene kleine Unternehmen, meist im Dienstleistungsbereich, gegründet. In Mildura betreiben Aborigines eine Baukooperative in Selbstverwaltung.
With good administration and good workers and good funding, the Mildura Co-op now employs something like 50 people and it's still growing every day. We have a building team which erects houses. We have a
Dank guter Verwaltung, guten Mitarbeitern und finanziellen Zuschüssen beschäftigt die Mildura Co-op inzwischen etwa 50 Leute und sie wächst täglich weiter. Wir haben ein Team, das Häuser baut und ein Anstreicherteam. Wir bauen gerade ein Kommunikationszentrum für die Aborigines der Stadt mit Gesundheitsdienst und allem. Dort wird dann auch mein Büro sein. Die Stadtverwaltung wollte den Auftrag erst an eine weiße Baufirma geben. Da haben wir auf den Tisch gehauen und gesagt, wir bauen unser Zentrum selbst. Und es gibt noch so viele Pläne, was wir alles machen könnten, etwa ein Stück Land kaufen. Wir könnten uns dort Häuser bauen. Wir haben ja jetzt alle technischen Möglichkeiten in unserer Kooperative. Wir machen ja sogar unsere Steine selbst. Das könnte so eine Art Kommune werden, wo wir dann endlich in Frieden leben könnten.
Thank you.
Die Aborigine-Band No Fixed Address mit ihrem Song From My Eyes. Darin heißt es:
Ich will mal wieder draußen ganz einfach in der Sonne sitzen. Darum, nehmt sie mir nicht auch noch weg, sonst gehe ich ein wie ein Saatkorn ohne Sonne.
Die Band No Fixed Address hinterlässt live und vor schwarzem Publikum den stärksten Eindruck. Ich habe sie in Australien mehrfach gesehen. Immer waren die meisten Fans in den Kneipen, Clubs und Konzertsälen schwarze Jugendliche. Die Reggae-Musik von No Fixed Address und die Texte der Gruppe haben auch viele andere schwarze Rockbands in Australien beeinflusst. Die Band ist meistens unterwegs und entspricht so völlig ihrem Namen No Fixed Address, was so viel heißt wie ohne feste Adresse. Ursprünglich hatte Bandbegründer und Schlagzeuger Bart Willoughby diesen Namen gewählt, weil er selbst ohne feste Adresse aufwachsen musste.
When I was born, they wouldn't let my mother in to the hospital in Sydney. So she had the baby out in the bush. And then I was taken away about when I was 3 years old. And I was fostered out when I was about 5. Stayed fostered out till I was about 9. And you started meeting all these other kids that stole cars, breaking houses. So then you got locked up.
Als ich in Südaustralien geboren wurde, durfte meine Mutter nicht ins Krankenhaus in der nächsten Stadt, Ceduna. So wurde ich im Busch geboren. Mit 3 Jahren wurde ich von dort weggebracht und Weiße steckten mich in ein Heim. Mit 5 kam ich dann zu weißen Pflegeeltern. Dort blieb ich, bis ich 9 war. Dann kam ich in ein anderes Heim. Und dort trifft man nun mal all die anderen Kids, die Autos klauen und Brüche machen, und bevor du dich versiehst, wirst du dann eingelocht. Dann kommst du raus, fängst an zu rauchen und zu trinken und Stunk zu machen. Und so kommst du durcheinander. Ich habe jahrelang in Adelaide überall und nirgendwo gewohnt, ohne je eine vernünftige Arbeit zu finden. Erst über die Musik habe ich mich gefangen.
Bart erzählt mir nach einem Konzert in Melbourne, wie die erste Besetzung der Band vor 8 Jahren zustande kam.
We spent a year just mucking around. Then we met Chris. Actually, Les got drunk one night in Adelaide and woke up in Morwell next morning. And we met these two guys called Chris and our first bass player, Tony. First we just started playing off rock and roll. So we sang all these.
Wir haben mit ein paar Leuten ein Jahr lang in Adelaide rumgehangen. Dann trafen wir Chris. Das heißt, Les war eines Abends so besoffen, dass er erst am nächsten Morgen wieder aufwachte, mitten in der Fußgängerzone. Da traf er zufällig 2 Typen, Chris, unseren ersten Gitarristen, und Tony, unseren ersten Bassisten. Wir haben zunächst Rock'n'Roll, Punk-Songs und sowas gespielt. Für ein Konzert gab es damals $80. Aber das war uns genug. Später spielten wir mehr Reggae. Wir mochten den Rhythmus. Damit kann man jede Menge machen. Alle Songs entstanden mehr oder weniger zufällig. Die Texte erzählen von dem Trouble, den wir mit den Weißen haben. Es sind alles persönliche Erlebnisse, aber es stellte sich schnell heraus, dass eine Menge anderer Schwarze in Australien die gleichen Erfahrungen gemacht hatten. Und deshalb waren unsere Songs plötzlich politisch. Die Band wurde zum Politikum. Das hatten wir überhaupt nicht beabsichtigt. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin ein Schwarzer und will anerkannt werden in dieser beschissenen Welt. Die Köpfe unserer Leute werden durchgespült, damit wir unsere Rechte vergessen. Wir müssen deshalb kämpfen, um unser Recht zu erhalten.
Besonders dieser Song von No Fixed Address passte einigen überhaupt nicht.
Die Bullen haben unserem ersten Bassisten den Arm umgedreht und gebrochen. Das ist sogar 2-mal hintereinander passiert. Danach hat Tony die Band wieder verlassen. Sie sagten einfach: Warum singt ihr diesen Black Man Song? Und brachen ihm den Arm.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia!
And let's start by making it great in 88. The celebration of the nation.
200-Jahr-Feier in Melbourne.
25. bis 28. Februar. Großer australischer Pullover-Strickwettbewerb im königlichen Messegelände.
Bei ihren Auftritten erlebt die Aborigine-Band No Fixed Address vor allem in den entlegenen Kleinstädten des Outbacks, in den Wüstengegenden des Landes, häufig unangenehme Überraschungen.
We went up to Tari. The guy didn't know that we were black. So, because all our roadies are white, you know, so they set it all up. Then we come in and he said, you can't come in. I said, we're the band, you know. Oh, what's happening? You know? Before he knows, there's a full house full of blacks and this guy's freaking out.
Als wir zu einem Konzert hoch nach Tavi fuhren, wusste der Kneipenbesitzer nicht, dass er eine schwarze Band angeheuert hatte. Alle unsere Roadies sind Weiße. Wir waren also zuerst da und haben alles aufgebaut. Als wir dann ankamen, sagte der Typ, ihr kommt hier nicht rein, keine Schwarzen. Da haben wir nur gesagt, sorry, wir sind die Band. Wir sind ja inzwischen auch ein wenig cleverer geworden. Ehe der Typ sich versah, war deshalb die ganze Kneipe voller Schwarzer. Der ist fast ausgeklingt. Das war sicher das letzte Mal, dass wir dort gespielt haben, aber wir hatten zumindest unseren Spaß. Schließlich passiert sowas ständig. Selbst hier in Melbourne fühlen sich Schwarze ja nur in 55 Kneipen wohl. Es gibt immer drei Möglichkeiten. Entweder sie schmeißen dich gleich raus, oder du fühlst dich die ganze Zeit unsicher. Oder es ist okay.
Konzerte der Band sind schon deshalb politisch, weil sie dazu führen, dass viele schwarze Jugendliche zusammenkommen. Dabei gibt es immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. In den nördlichen Sunshine State, Queensland, der für seinen Rassismus besonders bekannt ist, fuhr die Band deshalb nur mit Leibwächtern.
It's like changing of, if I wasn't here, then you would have got killed by Japs, you know. So you're bloody lucky, you know. Changing that way, I was thinking and saying, you know, look, I'm sorry, I'll help you. Our first concert was at a rock concert.
In Queensland haben sie einen Premierminister namens Joe, der sagt zu den Schwarzen, wenn wir Weißen nicht hier gewesen wären, hätten euch die Japsen im Krieg umgelegt. Nun versuch mal, diese Art zu denken so umzudrehen, dass die sagen, tut uns leid, was passiert ist, wir helfen euch jetzt. Die Aborigines in Queensland fordern ja nur 2% des gesamten Landes zurück, aber selbst da schaut die Regierung nicht mal hin. Als wir dort in Brisbane unser erstes Konzert gaben im Rahmen von Rock gegen Rassismus, kamen 3000 Leute und überall waren Bullen. Sie flogen sogar mit Helikoptern über unsere Köpfe. Das war völlig daneben.
Die Band wehrt sich mit ihren Mitteln. Sie hat der weißen Polizei ein Stück gewidmet. Es heißt Pigs, Schweine.
Watch yourself, gotta protect yourself, look.
Lasst unsere Leute in Ruhe, heißt es in diesem Song. Und seid vorsichtig, die Bullen verfolgen euch so lange, bis sie euch fertig machen können.
Eine Übertreibung?
Aborigines landen überall in Australien, schon bei kleinen Vergehen wie Trunkenheit oder überfälligen Bußgeldern, die bei Weißen eher wie Kavaliersdelikte behandelt werden, hinter Schloss und Riegel. Aborigines werden 10-mal häufiger eingesperrt als Weiße, in Westaustralien sogar 20-mal häufiger.
Seit 1980 starben zudem über 85 Schwarze in den Zellen der australischen Polizeistationen und Gefängnisse. Allein in den ersten 9 Monaten des Jahres 1987 kamen schon 17 Häftlinge um. Die Toten hatten alle 3 gleiche Merkmale. Sie waren jung, männlich und schwarz.
Organisationen der Aborigines haben diese unheimliche Serie von Todesfällen schwarzer Jugendlicher in weißer Polizeihaft inzwischen sogar der Kommission zum Schutz von Minderheiten bei den Vereinten Nationen in Genf vorgetragen. Im eigenen Land haben sie eine breite Kampagne gegen den Tod im Knast gestartet. Die australische Labour-Regierung wurde so zur Einrichtung einer offiziellen Ermittlungskommission gezwungen, die die Todesfälle untersuchen soll. Über die Arbeit der Kommission gibt es jedoch Streit, weil sich die Organisationen der Schwarzen bei dieser Untersuchung wieder einmal nicht angemessen beteiligt fühlen und ihnen die für die Untersuchung gewährten finanziellen Mittel viel zu gering erscheinen.
Let's not forget that while we're here. Let's not forget the deaths in custody. Yes, they were killed, but they are only the tip of the iceberg. It's only one small part of the continual harassment, the continual violence, the continual rape of our women, the continual murder of our men.
26. September 1987. Im Park an der Gertrude Street im schwarzen Viertel Fitzroy von Melbourne demonstrieren mehrere hundert Schwarze und Weiße gegen die dubiosen Todesfälle im Knast. Unter den Aborigines sind einige stolze alte Männer, Stammesälteste, die aus anderen Teilen des Landes hierher gekommen sind. Andere, obdachlose Aborigines, leben fast ständig hier im Park. Ihnen ist der zerstörerische Einfluss der Großstadt und des Alkohols anzusehen. Zwischen den Reden gibt es Musik, Rock gegen Rassismus. Mit dabei sind auch Musiker, die einmal bei Barts Band No Fixed Address angefangen haben. So etwa Joe Geyer, der in seinem Song einen Spruch aufgreift, der im Ghetto Redfern an die Wand gesprüht wurde. 40.000 Jahre sind eine lange Zeit, aber sie sind noch in meinem Kopf.
Here's a little something called 40.000 years. Still on my mind.
Bei der Kundgebung in Melbourne gegen den Tod im Knast werden auch Broschüren mit Gedichten verkauft. Darin finden sich Gedanken aus einer Gefängniszelle. Gedanken des 20-jährigen Robbie Walker, geschrieben 1981 im Knast.
Aus den Nachbarzellen höre ich die Radios von nah und fern. Und draußen von der Highway tönt das Brüllen eines Autos. Ich frage mich, wo es wohl hin will. Wahrscheinlich nirgendwohin. Jeder steckt in einem Käfig und niemand blickt durch. Der Tod ist die Antwort auf das Leben. Und Fortschritt? Die Knarre anstelle des Messers. Ach, die Leute sind verloren. Die Leute krepieren. Auch der Mann in der Zelle nebenan schreit schon.
Knastlyrik von Robbie Walker. Den Namen dieses jungen Schwarzen höre ich bald ein zweites Mal. Im Radio, in einer Sendung der schwarzen Journalistin Cheryl Rose. Sie überträgt eine Veranstaltung der Aborigines, auf der eine erschreckend lange Liste von Todesfällen vorgestellt wird. Bei fast allen hieß es im Polizeibericht, he hung himself, hat sich erhängt.
David Kuafa, February 18th, 1987. Yarrabah, Queensland. The police say he hung himself.
Doug Scott, July 5th, 1985, Darwin, Northern Territory. Police say he hung himself. Name is under taboo. March 14, 1987, Dambudgee, Queensland. Police say he hung himself. Robert Walker, August 28, 1984, Fremantle, Western Australia. Cause of death said to be misadventure.
Robert Walker, gestorben am 28. August 1984 im Gefängnis von Fremantle in Westaustralien. Todesursache? Unglückliche Umstände.
Wie stirbt ein schwarzer Jugendlicher, der Gedichte schreibt, in einem australischen Gefängnis an Misadventure, an unglücklichen Umständen?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, besuche ich in Adelaide, der Hauptstadt Südaustraliens, die ältere Schwester von Robert Walker, Charlotte Skilly. In ihrem Zimmer hängen an einer Wand Dutzende Bilder und Zeitungsartikel. Es sind Fotos und Berichte von Toten, von Aborigines, die in Polizeigewahrsam umgekommen sind. Charlotte Skilly hat auf diese Weise schon 4 ihrer Familienangehörigen verloren, darunter 2 ihrer Brüder, zuletzt Robbie.
You see, my brother born Christmas Day, Lord Jesus. And I'm born Good Friday, when they crucified Jesus. But it went back to front, eh?
Mein Bruder Robert wurde am Heiligen Abend geboren, wie Jesus. Und ich an Karfreitag, als sie Jesus ans Kreuz schlugen. Irgendwie verkehrt rum, was? Ich bin ja immer noch hier und er ist tot.
Charlotte Skilly weiß noch, wie ihre beiden Brüder Willie und Robert, die inzwischen im Gefängnis gestorben sind, zum ersten Mal mit der Polizei in Konflikt kamen.
Two of the boys that went up to the car. And my mum seen the people talking to her, my brother, so she went there to ask what's happened. And they were saying that they are picking them up because they are stolen car. But my mum showed the papers that they can't steal the car. It belongs here as the papers. It belongs to me.
Die zwei Jungs gingen zu unserem Auto auf der Straße. Meine Mutter beobachtete, dass sie von Polizisten angesprochen wurden. Sie gingen hinaus, um zu fragen, was denn los sei. Da sagten die Polizisten, die beiden wollten das Auto stehlen. Da zeigte ihnen meine Mutter die Papiere für das Auto und sagte, hier sind die Papiere, das Auto gehört mir. Aber die Bullen sagten nur, Hals, Maul, schwarzes Miststück. Und da schlug mein Bruder zu. So begann die Schlägerei. Es kamen mehr Polizisten hinzu und meine Brüder wurden schließlich festgenommen. Nur John, der Behinderte, durfte bei meiner Mutter bleiben. Aber es reichte offensichtlich nicht aus, meine Brüder einzusperren. Die Bullen kamen zurück und schlugen auch noch meine Mutter zu Boden. Das war hier in Adelaide, mitten in der Stadt. Aber damals verstand ich das alles noch nicht so richtig. Denn in einem waren Aborigines schon immer anders als Weiße. Wir wussten nicht, wie man hasst. Das hatten wir nie gelernt.
Charlotte Skilly zeigt mir den letzten Brief, den Robbie ihr aus dem Gefängnis geschrieben hat. Ein Gedicht mit dem Titel »Zwischen den Welten«.
Ich kenne eine Welt, in der gilt ein Lächeln als Zeichen der Schwäche. Und das Wort »Liebe« wird nur noch im Schutze der Dunkelheit geflüstert. Wer Sympathie zeigt, gilt als ein wenig daneben. Und wer Gott sucht, fleht nur nach einer Krücke für seine Seele. Hey, Wahnsinn, schöne Verrücktheit, dann bist du wohl eher meine Welt. Aber schöner Wahnsinn, ich mag dich dafür nicht weniger. Hey, Wahnsinn, es heißt, da gibt's auch eine Welt, in der ein Lächeln freundlich erwidert wird, wo Liebe keine unerfüllte Bitte mehr bleibt und Sympathie direkte Nähe bedeutet. Da sollen Menschen sogar mit dem Tod zurechtkommen. Hey, Wahnsinn, schöne Verrücktheit. Diese Welt ist wohl schwer vorstellbar. Aber schöner Wahnsinn, dafür mag sie dich umso mehr.
Als nach Willie Walker auch noch ihr Bruder Robert im Gefängnis starb, verlangte Charlotte Skilly eine unabhängige Untersuchung der unglücklichen Umstände, die als Todesursache angegeben wurden. Sie verließ zum ersten Mal in ihrem Leben Südaustralien, um nach Fremantle zu fahren, in die Stadt, in der Robert im Knast gestorben war. Mitinsassen von Robert Walker erzählten ihr den Vorgang so.
Um 4 Uhr morgens holten Gefängniswärter Robert aus seiner Zelle. Als Robert auf dem Treppenabsatz einen Wärter mit Gewehr sah, schrie er, »Sie bringen mich um! Mörder! Mörder!« So wachten die anderen Insassen auf
und konnten beobachten, wie Robert draußen auf dem Rasenplatz, der von allen Zellen aus gut überschaubar ist, 20 Minuten lang misshandelt wurde. Dann erhielt er eine Spritze. Sein Körper wurde steif und seine Hände wurden zusammengebunden. Kurze Zeit später, um 5.15 Uhr, bescheinigte der Gefängnisarzt den Tod von Robert Walker.
Trotzdem hatte es in der ersten Erklärung der Gefängnisleitung an die Presse geheißen, Selbstmord. Die zweite Version lautete schon Überdosis von Drogen. Schließlich sollte eine unbekannte Krankheit Roberts Tod verursacht haben. Und war zunächst nur von geringen Verletzungsspuren die Rede gewesen, mussten später auch schwere Verletzungen und Druckstellen am Hals eingestanden werden. Fazit der zweiten Untersuchung, die Charlotte erzwang, der Tod wurde durch Einwirkung Dritter verursacht.
My brother was murdered, you know. You can't write the truth in the back of the newspaper where they put a little in, you know.
Mein Bruder wurde ermordet. Die Zeitung wollte es in der Todesanzeige nicht drucken. Da darf nur von lieben Erinnerungen die Rede sein. Aber hier kann ich es ja mal so sagen. Nach allem, was ich inzwischen gesehen und gelernt habe, ist mir eines klar geworden. Was hier passiert, ist immer noch Völkermord. Sie töten weiter die Rasse der Aborigines.
Die Wärter, die dafür verantwortlich sind, blieben bis heute im Dienst. Auch der Fall Robert Walker wird deshalb der neu gebildeten Regierungskommission vorgelegt werden.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
Happy birthday, Australia.
And let's start by making it great in 88. The celebration of a nation.
200 Jahre Feier in Fremantle.
Das älteste Haus Westaustraliens wird renoviert und mit einem Picknickplatz versehen. Es ist ein Gefängnis aus dem Jahre 1832.
Keep on playing.
Charlotte Skilly engagiert sich in der Kampagne gegen den Tod im Knast. Mark Grist ist Mitbegründer einer selbstverwalteten Baukooperative in Mildura. Bart Willoughby fördert die Entwicklung einer eigenständigen schwarzen Rockmusikkultur in Australien und die Sendungen der ABC-Journalistin Cheryl Rose sind zu einem Sprachrohr der Schwarzen geworden.
Etwa seit 1970 ist in Australien eine politische Bewegung der Aborigines entstanden, die überall da, wo die weiße Gesellschaft versagt, versucht, selbst etwas aufzubauen. So gibt es heute in Australien schwarze Drogenberatungs- und Wohnungsvermittlungsstellen, Schulen und Kunstzentren, Sporthallen und Kneipen, Theater und Filmgruppen.
Einer, der an dieser Bewegung von Anfang an maßgeblich beteiligt war, ist Gary Foley. Er hat sich als schwarzer Filmemacher betätigt und war auch Direktor des Aborigine Art Board, einer Regierungsstelle zur Förderung der Kunst von Aborigines. Wegen seiner klaren politischen Stellungnahmen zugunsten der Aborigines hat ihn die weiße Regierung jedoch bald wieder entlassen. Besonders engagiert hat sich Gary Foley beim Aufbau der selbstverwalteten Gesundheitsdienste der Aborigines, von denen es heute bereits 54 in allen Teilen des Kontinentes gibt. Ich treffe ihn auch in der ersten Einrichtung dieser Art, im Gesundheitszentrum des schwarzen Viertels Redfern in Sydney.
Well, the only positive things in Black Australia that's happening, from my point of view, are those organizations that have been initiated.
Das einzig Positive, das sich für Schwarz-Australien entwickelt hat, sind meiner Meinung nach die Organisationen, die von Aborigines selbst gegründet, verwaltet und kontrolliert werden, wie zum Beispiel dieser Gesundheitsdienst, wo wir gerade sitzen. Hier haben wir vor 17 Jahren mit einem freiwilligen Doktor, einer ehrenamtlichen Schwester und einer ehrenamtlichen schwarzen Arzthelferin in einem Haus angefangen, das uns gestiftet wurde. Heute haben wir einen Jahresumsatz von etwa $1 Million. Wir haben 5 Ärzte für die Klinik unten und 4 Zahnärzte eingestellt. Es gibt auch mobile Ärzte und Zahnärzte-Teams, die in Neu-Süd Wales auf dem Land unterwegs sind. Hier passiert alles Mögliche. Es treffen sich alte Leute, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Es gibt Schulungskurse für Schwangere und Programme für Kinder.
Mobile medical and dental teams in the field in New South Wales. We run an enormous number of programs for a wide range of Aboriginal peoples. Like old, there's an old persons group here who come together and have a great time every Tuesday. There's a range of classes and educational programs for pregnant women. There's children's programs, the works.
Aber das, was unsere Organisation von allen anderen unterscheidet, ist die einfache Tatsache, dass bei uns die Ärzte nicht die Experten sind. Unsere Experten, das heißt diejenigen, die dieses Zentrum verwalten und kontrollieren, sind die Leute selbst, die Aborigines. Die weißen Ärzte arbeiten unter ihrer Anleitung. Das heißt natürlich nicht, dass wir Aborigines den Ärzten vorschreiben, wie sie ihre Patienten zu behandeln haben. Aber Aborigines bestimmen, wie das Zentrum geführt wird. Wenn das den Ärzten nicht passt, können sie gehen und wir suchen uns andere, die diese Voraussetzungen akzeptieren. Es ist schon ein revolutionäres Konzept von Gesundheitsversorgung in der westlichen Welt.
Gary Foley ist schon lange einer der wichtigsten politischen Sprecher der Aborigines. Foley, heute Mitte 30, versucht bei seiner Arbeit auch immer, Jugendliche anzusprechen, von der Straße zu holen und zu organisieren.
Als ich Gary Foley im September in Sydney treffe, ist er gerade bei einem Treffen verschiedenster Aborigine-Organisationen zu einem von 4 Sprechern gewählt worden. Nach langen Jahren war es den Schwarzen zum ersten Mal wieder gelungen, ein nationales Meeting mit Vertretern aus allen Teilen des Kontinentes zustande zu bringen. Bei den riesigen Entfernungen in Australien und den hohen Reisekosten ist das für Aborigines sehr schwierig. Denn die Regierung verwehrt immer wieder die notwendigen Gelder für politische Arbeit dieser Art und hat sogar vor einigen Jahren die National Aborigine Conference, das überregionale Gremium der Ureinwohner, einfach aufgelöst. Erst kurz vor der 200-Jahr-Feier dachte der sozialdemokratische Premierminister Bob Hawke zum ersten Mal laut darüber nach, ob es nicht an der Zeit wäre, endlich mit den traditionellen Besitzern dieses Kontinentes, den Aborigines, einen Vertrag über die Nutzung des Landes zu schließen. Gary Foley sagte dazu auf der Pressekonferenz nach dem Aborigine-Treffen in Sydney:
Prime Minister, who's a little bit more astute and image conscious than most, has realized that he stands to look like a first-class mug in 1988. Because Aboriginal people, as Tiger said, by their very existence, we
Der Premierminister Bob Hawke ist ja nur ein wenig schlauer und noch mehr auf sein Image bedacht als die meisten anderen. Er hat inzwischen begriffen, dass er 1988 vor der internationalen Presse dastehen wird wie ein erstklassiger Betrüger. Denn die Ureinwohner entlarven die ganze Scheinheiligkeit dieser 200-Jahr-Feier schon alleine dadurch, dass sie noch da sind. Deshalb redet er jetzt vage von einem Vertrag, den seine Regierung mit uns Aborigines schließen will. Aber in den letzten 5 Jahren hat sich diese Regierung jedem dahergelaufenen Idioten von der Bergbauindustrie oder vom Schafzüchterverband angedient. Und das immer auf Kosten der Aborigines. Schließlich geht es darum, dass die Weißen anerkennen, dass wir dieses Land niemals freiwillig abgetreten haben. Es ist unser Land. Und dies muss in der Verfassung festgeschrieben werden. Aber wir kennen bislang in der ganzen Welt keinen Vertrag mit einer Kolonialmacht, der sich tatsächlich zugunsten der Eingeborenen eines Landes ausgewirkt hätte.
Das Misstrauen der Aborigines beruht auf den Erfahrungen, die sie bis heute mit der weißen australischen Regierung machen mussten.
Der heutige Labour-Premierminister Bob Hawke hatte schon 1983 im Wahlkampf, bevor er das erste Mal an die Macht kam, versprochen, eine einheitliche Landrechte-Gesetzgebung für Aborigines in allen Bundesstaaten durchzusetzen. Dabei sollten den Ureinwohnern vor allem Stammesgebiete, in denen sich traditionelle Zeremonienstätten befinden, zurückgegeben und ein Vetorecht gegen Bergbauprojekte in den Reservaten der Aborigines sollte per Gesetz verankert werden. Doch bald nach der Wahl war von diesen Versprechen nicht mehr viel zu hören. Im Gegenteil.
Nach einer massiven Kampagne der Bergbauindustrie gegen die Forderungen der Aborigines zog auch die Labour Party 1986 in Westaustralien mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen in den Wahlkampf, in denen sie ihren weißen Wählern versprach, keinerlei Landrechte für Aborigines in diesem Bundesstaat zuzulassen. Der Premierminister, der zuvor so viel versprochen hatte, schwieg dazu.
Erst vor 2 Wochen, im Dezember 1987, wenige Wochen vor Beginn der pompösen Jubelfeier der Weißen, legte die Labour Party im Parlament einen Gesetzentwurf vor. Damit soll endlich eingestanden werden, dass der Kontinent Australien keine Terra Nullius, kein unbewohntes Niemandsland war, als die Briten kamen, sondern längst und seit Jahrtausenden von Menschen bewohnt wurde. Nach internationalem Recht steht längst fest, dass die Aborigines ihr Besitzrecht an diesem Land niemals abgetreten haben. Daran konnte auch die Invasion der Weißen nichts ändern.
Doch auch das längst überfällige Eingeständnis der weißen australischen Regierung erweist sich schnell als reine Makulatur. Denn ausdrücklich wird in der Gesetzesvorlage darauf hingewiesen, dass mit der Anerkennung der traditionellen Rechte der Ureinwohner keineswegs eine Kontrolle über das Land oder gar zusätzliche Landrechte gemeint seien.
So bleibt auch 1988 die Landrechte-Gesetzgebung für Aborigines in den verschiedenen australischen Bundesstaaten äußerst unterschiedlich und nach Meinung der Betroffenen überall unbefriedigend.
In Queensland wurde gerade erst die weiße Zwangsverwaltung in den wenigen Reservaten der Schwarzen aufgegeben. Dagegen haben einige Aborigine-Stämme in Northern Territory und in Südaustralien begrenzte Landrechte durchsetzen können. Doch auch hier haben sich die weißen Regierungen Einflussmöglichkeiten offen gehalten. Vor allem bleiben Bergbauprojekte, die im nationalen Interesse liegen, letztlich der Entscheidung der nationalen Regierung vorbehalten. Im nationalen Interesse liegt vor allem der Abbau von Uran, das zu einem großen Teil gegen den Willen der betroffenen Aborigines gefördert wird. Hauptkunden der australischen Bergbaufirmen, die bundesdeutschen Atomkraftwerke.
Auch 1988 finden die Aborigines für ihre Forderung anderswo mehr Unterstützung als bei den weißen Australiern. Gary Foley.
The problems facing Aboriginal people in Australia.
Die Probleme, denen sich die Aborigines in Australien gegenübersehen, sind sehr ähnlich wie die, die andere eingeborene Minderheiten überall in der Welt haben. Wir sind in der gleichen Lage wie die amerikanischen Indianer, die Palästinenser und die Ureinwohner der Pazifikstaaten, die deshalb auch die ersten sind, mit denen wir auf internationaler Ebene zusammenarbeiten können. Wir wurden wie sie unseres Landes beraubt und deshalb bleibt unsere Hauptforderung, wir wollen dieses Land zurück, um unseren Platz in der australischen Gesellschaft in Zukunft selbst bestimmen zu können. Dabei geht es nicht um einen separaten Staat, sondern darum, dass alle Aborigines das Recht haben, in wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu leben.
The creation of a single separate state, but it does mean Aboriginal communities having the right to develop their own economic independence.
Und weil ihnen noch nie irgendetwas freiwillig zugestanden wurde, nutzen die Aborigines die 200-Jahr-Feiern der Weißen 1988, um mit Demonstrationen und Protestaktionen darauf aufmerksam zu machen, dass das weiße Australien eine schwarze Geschichte hat.
Years, you know, it's just like taking a teaspoon of water out of the sea compared to 40,000 years. My views on the bicentennial are purely and simply it's mourning for Aboriginal people all over Australia, but it definitely won't be told in the 1988 bicentennial. That's not our celebration.
Im Vergleich zu unserer Zeit sind die 200 Jahre der Weißen nicht mehr als ein Teelöffel Wasser aus einem Ozean. Dieses Datum ist für Aborigines allenfalls ein Grund zur Trauer. Wir kennen schließlich die Geschichte, aber davon wird 1988 sicher nichts erzählt. Das ist nicht unsere Feier.
I'm not quite an old man from he's a traditional man. Nice Pig was his name. And he said, we don't celebrate the murder. We don't celebrate the massacre. And that's all I had to say about it.
Ich möchte einen traditionellen Stammesältesten zitieren, der gesagt hat, wir werden die Morde und die Massaker nicht feiern. Und das ist auch alles, was ich zu diesem 200-Jahr-Jubiläum zu sagen habe.
Anyway, see, when we're fighting for land, it's also we're fighting for 200 years of justice.
Wir kämpfen nicht nur für Landrechte. Wir kämpfen für Gerechtigkeit, die wir nach 200 Jahren wirklich brauchen.
It's perhaps a sensitive analogy. To expect the Aboriginal people to celebrate the bicentennial is something like expecting the Jewish people to celebrate the birth of the Third Reich.
Um einen etwas sensiblen Vergleich zu gebrauchen. Von den Aborigines zu erwarten, an diesem 200-Jahr-Jubiläum teilzunehmen, ist das gleiche, wie von Juden zu fordern, die Geburt des Dritten Reiches zu feiern.
Thousand years, I will die. Same Cooper's Creek here, because our people here, they didn't know what the European looked like. They used to go hunting and just come home and lay without clothes. All that, every place is by the long neck turtle or wild snake. They used to run out, they used to go next one.
Unsere Vorfahren lebten vielleicht schon 40.000 Jahre hier an diesem Fluss. Sie wussten nicht, wie Europäer aussehen. Sie brauchten keine Kleider und all das. Sie jagten Schildkröten und Schlangen. Es gab keinen Ärger. Sie wanderten von Ort zu Ort. Nur in der Regenzeit kamen sie hier zu den Höhlen und lebten von wilden Pflaumen und Fischen. Sie malten unsere Geschichte an die Felswände, weil diese beständiger sind als Rindengemälde. Tausende und Abertausende von Jahren kamen sie, um hier zu leben, so wie wir später. Sie hatten keine Sorgen, sie achteten auf das Land, denn sie wollten davon leben. Sie gingen nicht zur Arbeit, waren nie von einer Stadt zur nächsten auf der Suche nach einem Job. Sie lebten von den Pflanzen hier und dort drüben. Wir wollen diese Kultur zurück.
Then about what it just got mom sleep. That didn't know anything. Country now we look after, you see, we don't, you know. Well they would look after because they would live on. People was here live on it. That didn't go. They go like every city in another city for job. Painting then never go. They blind to here, they've been dead here.
Wir haben Captain Cook entdeckt, Australiens Ureinwohner vor der 200-Jahr-Feier ihrer Kolonialherren. Sie hörten einen Bericht von Karl Rössel. Es sprachen Wolfgang Grünebaum, Jochen Kolender, Manuel Schulz, Michael Tanneberger, Günther Dübus, Susanne Flori, Rotraut Rieger und Gisela Keiner. Technik Christiane Blanke, Otto Fries, Regie Frank Hübner, Redaktion Wolfgang Schmitz.